Guten Morgen zusammen. Schön, wenn Lieder einen daran erinnern, dass wir Gott loben können. Zumindest in meinem Arbeitsalltag oder meinem Alltag, Lebensalltag, geht das oft so ein bisschen verloren. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen, Lobe den Herrn, meine Seele. Wir haben im Eingangsstück, wer den Text im Kopf hatte, O großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, da heißt es im Refrain, da jauchzt mein Herz dir großem Schöpfer zu. Also jauchzen, loben, sich wirklich auch äußerlich freuen. Und in Stern, auf den ich schaue, was ja eigentlich oft auf Beerdigungen gesungen wird, da kommt auch dieses Jauchzen vor dem Herrn drin vor. Manchmal ist das so eine Spannung auch, dieses sich freuen, Gott loben, in Leid auch, in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen. Aber diese Spannung ist eine gute Spannung, dass wir da wissen, es gibt auch in diesen schwierigen Situationen Grund, Gott zu loben und wir haben das erfahren. Im Moment scheint so eine Zeit zu sein, wo viel über Entrüstungstexte gesprochen wird. Also nicht Entrückungstexte, wo jemand verschwindet, sondern Entrüstungstexte. Letzte Woche Volker Riewesel hatte schon einen Text, wo er sagte, na, sind die Alarmglocken angegangen? Bei wem hat das Innere auf Alarm geschaltet? Und auch der Text heute ist herausfordernd. Miriam Komper hat das schon angekündigt. Was bedeutet das, wenn Jesus uns in einem Text anscheinend auffordert, nehmt euch die Betrüger zum Beispiel? Also werden wir gleich lesen. Will Jesus Korruption und Veruntreuung fördern? Könnte man meinen, wenn man den Text gleich hört. Das kann doch nicht sein, oder doch? Mal schauen. Lukas 16, Vers 1 bis 9. Ich habe den Predigtext auch, den könnt ihr gleich mitlesen. Vielleicht könnt ihr an der Technik gleich weiterklicken. Das sind drei Folien. Er sprach auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, dass er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem zweiten, du aber, wie viel bist du mir schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ein seltsamer Text, oder? Da ist ein Grundbesitzer, der anscheinend zu weit weg von seinem Eigentum wohnt. Er schafft es nicht, das Anwesen und die Arbeit darauf im Blick zu behalten. Deshalb stellt er einen Verwalter ein. Ein übliches Vorgehen, damals wie heute. Von irgendwem bekommt der Besitzer dann gesteckt, dass dieser Verwalter nicht so ganz astrein arbeitet. Der Verwalter wurde beschuldigt, heimlich, hinter vorgehaltener Hand, drückt das Wort im Urtext aus. Also keine offene Anschuldigung, sondern hintenrum. Da gab es Neider, es gab Besserwisser, es gab Leute, die im Verborgenen tratschten. Der reiche Mann zögert nicht lange. Er schmeißt den Verwalter raus und fordert die Vorlage der Bilanzen von ihm. Spannend finde ich an der Stelle die Reihenfolge. Er prüft nicht erst, ob alles astrein war oder ob Fehler gemacht worden sind. Er lässt den Verwalter nicht weiterarbeiten, wenn alles korrekt gelaufen ist, sondern es besteht keine Chance mehr für die Zusammenarbeit. Er wirft ihn raus, ohne zu wissen, steckt da was hinter den Anschuldigungen oder nicht. Keine weitere Chance auf Zusammenarbeit. Welch zerstörerische Macht haben Anschuldigungen im Verborgenen? Erschreckend, was Tratsch und Hinterrücksgerede anrichten kann. Auch heute noch. In diesem konkreten Fall scheint die Anschuldigung aber zu stimmen. Der Verwalter sucht nicht groß nach Ausreden. Er versucht nicht, seine Unschuld zu beweisen. Stillschweigend erkennt er seine Schuld an. Und er überlegt, wie er aus dieser Nummer rauskommen kann. Welche Lösung gibt es für diese scheinbar unlösbare Situation? Hart arbeiten kann er nicht oder will er nicht, eins von beiden. Betteln ist ihm zu peinlich. Die beiden naheliegenden Lösungen, eigentlich die einzigen zwei, die einem erstmal einfallen, scheiden für ihn aus. Es muss doch noch einen dritten Weg geben. Letzte Woche Freitag war Samuel Koch hier in Kiel. Der junge Mann, der seit einem Unfall bei Wetten, dass im Rollstuhl sitzt. Ein beeindruckender Mensch und Christ. Das geht nicht, hat er uns erzählt. Diesen Satz dürfen wir bei ihm nicht sagen. Da kriegt er die Krise. Das geht nicht, gibt's bei ihm nicht. Es gibt immer einen Weg. Ganz ähnlich denkt auch der Verwalter in der Geschichte. Und tatsächlich, er hat eine Idee. Nacheinander lässt er die Menschen kommen, die Schulden bei seinem Chef haben. Und er reduziert diese Schulden. Er kauft sich Freunde. Bei dem einen sind es 50% der Ware, die er schuldig ist, bei dem anderen 20%. Kluge Menschen haben mal den Wert ausgerechnet, was das so an Werten bedeutet hat, wie viel Schuld da erlassen worden ist. Und haben gemerkt, es ist letztlich vom Wert her die gleiche Geldsumme bei beiden Schuldnern. Nämlich ungefähr 1000 Denare. Also egal, ob 50% oder 20% erlassen werden, bei den beiden Schuldnern kommt letztlich der gleiche Betrag an. Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Und 1000 Denare waren es jeweils. Umgerechnet auf den Durchschnittsverdienst in Deutschland würden wir von einer Gesamtschuldensumme von knapp 15.000 Euro pro Person reden. Je nachdem, wen man fragt, sind das also entweder Peanuts oder eine ganz stattliche Summe. Also sagen wir so, ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Der Verwalter stellt die beiden Männer so in seine Schuld. Er hat ein Gut bei ihnen, damit rechnet er. Er hat ihnen geholfen und er hofft auch auf ihre Hilfe, wenn er wiederum Hilfe braucht. Und er wird schon bald Hilfe brauchen, wenn er nämlich seinen Job verliert. Was er gemacht hat, bleibt natürlich nicht verborgen. Er legt bei seinem Chef seinen Rechenschaftsbericht vor und sein Chef hätte als Unternehmer seinen Beruf verfehlt, wenn ihm dieser außerordentliche Schuldenerlass nicht auffallen würde. Er sieht, was da passiert ist. Aber anstatt auszurasten und dem Verwalter noch mehr Vorwürfe zu machen, lobt er ihn für seine Umsicht und sein kluges Handeln. Irgendwie eine verkehrte Welt. Und auch Jesus stellt den korrupten Angestellten in ein gutes Licht. Anstatt ihn für seine Verfehlungen zu verurteilen, stellt er ihn als Vorbild, als Beispiel für die Frommen hin. Für seine Jünger und die Pharisäer, die ihm zuhören. Die Menschen in der Welt sind viel klüger unter sich als ihr. Sie ergeben sich nicht in ihr Schicksal, sondern machen sich Gedanken, lernt von ihnen, nehmt sie zum Beispiel. Das wird euch auch weiterbringen. Irgendwie skandalös, finde ich, was die Bibel da sagt. Die Bibel sagt, Bible says, Der bekannte Evangelist Billy Graham hat dieses Stichwort oft in seinen Predigten verwendet, wenn er eine Kernaussage einleiten oder unterstreichen wollte. Bible says, die Bibel sagt. Die Bibel sagt es doch ganz klar, was wir tun sollen. Also können wir eigentlich hier an der Stelle jetzt einen Punkt machen, singen noch ein paar Lieder und gehen dann nach Hause. Und nächste Woche setzen wir das Gehörte um. Ich vermute, wir haben ja einige Leute sitzen, die in ihrem Beruf Verantwortung über Geld oder Menschen haben, die in der Verwaltung oder in der Buchhaltung arbeiten oder vielleicht im Verkauf. Macht doch einfach mal nächste Woche das, was der kluge Verwalter hier getan hat. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld oder Reichtum, und wartet auf das Lob eures Chefs. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird Erfolg haben. Bei Handwerkern gibt es da bestimmt auch die eine oder andere Methode, mal so ein Werkzeug oder ein Pinsel kann man gut verteilen. Ich glaube, das wird Erfolg haben. Zumindest wird der Erfolg sichtbar werden in der zukünftig steigenden Arbeitslosenquote unserer Gemeinschaftsmitglieder. Der ein oder andere wird wahrscheinlich seinen Job verlieren. Das kann es also eigentlich nicht sein, was hinter diesem Gleichnis steckt. Bible says, die Bibel sagt, so einfach ist das anscheinend nicht immer. Manchmal kommt es nicht darauf an, was die Bibel sagt, sondern was sie meint. Nicht auf das, was wir heraushören, sondern auf das, was Gott sagen will. Und da muss man manchmal auch etwas länger nachsuchen oder drum ringen, vielleicht mehrmals hinhören oder sich austauschen. Das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, eigentlich müsste man nach Jesu Worten sagen, vom klugen Verwalter, ist ganz unterschiedlich verstanden worden. Manche Ausleger überschreiben das Kapitel mit den Worten vom Umgang mit Geld. Aber ich glaube, diese Überschrift führt eher in die Irre. Nicht der Umgang mit Geld steht hier im Mittelpunkt. Wenn wir noch zwei Verse weiterlesen, Moment, das sind die Verse, steht da nämlich, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten untreu ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Aufgabe des Verwalters war, das Geld seines Chefs zu verwalten und nicht sich ein gutes Leben zu erkaufen mit dem Geld seines Chefs. Er war zutiefst untreu und ungerecht. Wer wird ihm das wahre Gut anvertrauen nach diesen beiden Versen hier? Hier ist von himmlischen Gütern die Rede. Jesus zeigt hier mit diesen anscheinend widersprüchlichen Worten, dass es um etwas anderes gehen muss. Das Handeln des Verwalters muss durchaus kritisch gesehen werden. Also alle, die eben beschlossen haben, was sie am Montag auf der Arbeit so alles gerade biegen, wartet erstmal noch. Ist vielleicht besser. Jesus lobt hier nicht die Taten des Verwalters, nicht das, was er gemacht hat, sondern er lobt die Überlegungen des Verwalters, die Klugheit des Verwalters. Nicht seine Handlungen sind besonders toll. Jesus hebt hervor, dass er sich Gedanken macht. Wir können und sollen von dieser Klugheit und Besonnenheit des Verwalters lernen. Zum Beispiel, es ist klug, Schuld zu erlassen oder zu vergeben. Jesus stellt hier das Verständnis von Schulden oder von Schuld völlig auf den Kopf. So was macht er ja gerne, wenn man so die Worte von Jesus hört. Er verdreht gerne schon mal die Maßstäbe oder besser gesagt, er dreht sie richtig. Normalerweise denkt man doch, je mehr Schulden jemand hat bei mir, umso besser für mich. Also zumindest, wenn die Chance realistisch ist, dass ich die Schulden irgendwann wiederbekomme. Je mehr jemand in meiner Schuld steht, desto mehr Macht habe ich über ihn. Aber ich glaube, das stimmt so nicht. Es macht nicht immer glücklich, wenn ich auf mein Recht beharre. Im Gegenteil, manchmal kann mich das ganz schön unglücklich machen. Wenn jemand an mir schuldig wird und ich halte ihm das ewig vor, dann belastet mich das. Wenn ich das immer vor mir hertrage und dem anderen zeige oder vielleicht den Unbeteiligten auch zeige, dann kann das ein ganz schön schweres Päckchen sein, was ich da vor mir rumtragen muss. Das strengt an, und zwar mich mehr als den anderen. Wenn ich einem anderen seine Schuld vergebe, kann mich das aus einer belastenden und aussichtslosen Situation herausholen. Dabei ist hier im Gleichnis nicht von einer billigen Gnade die Rede. Die Schuld wird nicht einfach unter den Teppich gekehrt und zugedeckt. Der Verwalter hätte ja auch einfach einen Brief schreiben können. Sehr geehrter Herr XY, hiermit erlasse ich Ihnen 50% Ihrer Schuld. Ich hoffe, wir bleiben einander verbunden. Mit freundlichen Grüßen. Das wäre das Einfachste gewesen und das Schnellste. Aber er lädt die Schuldner ein. Er fördert das Gespräch. Er lässt es zum Gespräch kommen. Sicher wusste er genau, wie hoch die ausstehende Summe war. Er hatte ja die Bücher vorliegen. Aber er fragt nach, was schuldest du uns? Schuld muss manchmal ausgesprochen werden, bevor sie erlassen wird. Das kann ein wichtiger Schritt in einem Heilungsprozess sein. Nicht um den anderen zu quälen, nicht um ihn vorzuführen, aber um bewusst zu machen, zu verarbeiten und dann vergeben zu können. Das ist nicht leicht und das tut oft beiden Seiten weh. Aber es kann so gut tun, Dinge auszusprechen oder aufzuschreiben und dann einen Strich durch die Rechnung zu machen, die Schuld zu erlassen. Übrigens erlässt der Verwalter nicht die ganze Schuld, da bleibt noch etwas. Auch das erlebt man manchmal, wenn Menschen sich vergeben. Da bleibt noch etwas. Vielleicht muss man noch länger an einer Sache arbeiten. Vielleicht kommt da noch mal was hoch. Wenn jemand an mir schuldig geworden ist und ich vergebe ihn, dann ist er ja nicht ein komplett anderer Mensch und ich auch nicht. Vielleicht wird einer von uns genau den gleichen Fehler wieder machen. Und das tut weh und das frustriert. Aber dann lasst uns nicht den alten Schuldschein wieder hervorkramen und vorzeigen, den wir eigentlich schon längst zerrissen haben. Das bringt nichts und das belastet uns nur wieder neu. Manchmal ist es ganz schön schwer, Schuld zu erlassen oder zu vergeben. Und vielleicht erscheint es uns manchmal auch unmöglich. Was ist, wenn der andere kein klärendes Gespräch will? Oder wenn er sich keiner Schuld bewusst ist? Wenn er vielleicht selbst das Gefühl hat, im Recht zu sein und ich bin in seinen Augen der Schuldige? Ist die Situation dann aussichtslos? Jesus fordert uns auf, von der Klugheit des Verwalters zu lernen. Es ist klug, Dinge anzugehen und sich nicht der Aussichtslosigkeit zu ergeben. Zwei Wege fallen dem Verwalter ein, als er überlegt, wie er mit der Kündigung umgeht. Entweder er sucht sich eine neue Arbeit, aber ein untreuer Verwalter, den stellt ja eigentlich keiner mehr ein. Für einen Verwalter, der gefeuert wurde, hieß das auch, nicht mehr so einen guten Job zu bekommen. Man hat den Eindruck, das sieht heute in der Wirtschaft manchmal anders aus. Da gibt es Manager, die eine Pleite nach der anderen erzeugen und dann noch eine Abfindung dafür erhalten und noch ein gutes Jobangebot wiederbekommen. Aber für den Verwalter in der Geschichte steht fest, einen Verwaltungsposten wird es nicht wieder geben. Wenn dann Knochenarbeit. Oder aber die zweite Lösung, Betteln. Und beide Möglichkeiten wollte er nicht. Es muss doch noch einen dritten Weg geben. Erinnert euch an Samuel Koch, von dem ich eben kurz erzählt habe. Geht nicht, geht gar nicht. Die Situation erscheint hoffnungslos, aber der Verwalter verfällt nicht in die Hoffnungslosigkeit. Wenn zwei Wege nicht gehbar sind, dann gibt es meistens noch einen dritten Weg. Und der ist oft nicht so offensichtlich, nicht auf den ersten Blick zu sehen. Man braucht manchmal einen Perspektivwechsel dafür. Manchmal muss man den Blick abwenden vom Problem, um diesen dritten Weg überhaupt erst sehen zu können. Manchmal hat man auch Mühe, den Weg alleine zu finden und es hilft, sich jemanden von außen dazu zu holen, um klarer zu sehen. Ein Freund, Ratgeber, Seelsorger, eine Beratungsstelle. Aber oft ist gerade dieser dritte Weg der Weg hinaus aus der Ausweglosigkeit. Viele große Erfindungen sind gemacht worden, weil Menschen diesen dritten Weg gesucht haben und gegangen sind. Wenn andere gesagt haben, das ist unmöglich, haben sie weitergemacht. Und wie viele tolle Ideen sind schon verworfen worden, weil Menschen gleich gesagt haben, das geht nicht. Oder das darf man nicht. Oder das ist zu teuer. Wie viele Erfindungen wurden nicht gemacht, obwohl Menschen kurz davor standen, nur weil man dachte, das kann nicht sein, das kann nicht gehen. Wie viele tolle Gemeindeprojekte sind in der Geschichte des Christentums nicht durchgeführt worden, weil Menschen nur die offensichtlichen Wege gesehen haben oder gesagt haben, das haben wir ja noch nie gemacht. Und wie viel Segen ist geschehen, wenn Menschen sich davon nicht entmutigen ließen, sondern einen dritten Weg gefunden haben. Lasst uns nicht danach fragen, was alles zum Scheitern einer guten Idee führen könnte. Lasst uns lieber danach fragen, wie wir Gelingen fordern können. Im persönlichen Leben und hier auch in der Gemeinschaft. Wenn du ein Problem hast, dann schau nicht nur auf das Problem. Such nach dem nächsten kleinen Schritt, den du gehen kannst, um eine Verbesserung herbeizuführen. Und dann geh diesen Schritt. Und manchmal siehst du plötzlich einen Weg in die Weite vor dir, der vorher verborgen war oder der nicht da zu sein schien. So wie der Verwalter, der einen Weg gefunden hat. Wenn du die Aussichtslosigkeit vor dir siehst, dann mach dir bewusst, dass du Jesus an deiner Seite hast. Er, der von sich selbst sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er kennt den Weg, den du vielleicht noch gar nicht sehen kannst. Frag ihn, bitte ihn, lieg ihm in den Ohren. Auch das ist Klugheit. Und dann geh einen Schritt, vielleicht einen ganz kleinen. Es ist klug, Dinge anzugehen und sich nicht der Ausweglosigkeit zu ergeben. Na, irgendwie spinnt die Präsentation hier. Und es ist klug, das Ziel bzw. das Ende im Blick zu haben. Es gibt Situationen, in denen man kein Ziel vor Augen hat, in denen man nicht weiß, was dran ist oder wo man hin will. Das kann ganz schön anstrengend sein, weil man eben nicht weiß, in welche Richtung es geht. Manchmal muss man dann ein Stück in irgendeine Richtung gehen und sieht klarer, ob das der richtige Weg war oder der falsche. Ich gehe gerne wandern. Manchmal verlässt mich so ein bisschen meine Orientierung. Wenn ich beim Wandern nicht ganz sicher bin, ob ich schon an dieser Abzweigung abbiegen muss oder erst an der nächsten, dann muss ich manchmal einfach ein Stück losgehen, ausprobieren. Und oft sehe ich dann schon nach kurzer Zeit, dass der Weg plötzlich eine Kurve macht, die es laut Karte gar nicht geben dürfte. Und dann merke ich, ja, bin ich wohl falsch gelaufen. Dann heißt es umkehren und den Weg wieder zurückgehen und den richtigen Weg gehen und finden. Das war dann ein kleiner Umweg, der aber nicht weiter schlimm war. Dafür habe ich dann hinterher wieder den Durchblick. Im Leben ist das manchmal ein bisschen schwieriger als beim Wandern und hat manchmal größere Konsequenzen. Aber auch hier muss man manchmal Wege ausprobieren. Mit Ziel vor Augen ist das meistens leichter. Selbst dann, wenn das Ziel nicht so ganz klar ist. Der Verwalter hatte ja auch kein richtig klares Ziel. Er wusste nur, dass er möglichst schadlos aus der Situation rauskommen wollte. Wie das genau aussehen sollte, davon hatte er keine Ahnung. Aber dieses schwammige Ziel, das half ihm. Jesus redet am Ende des Gleichnisses von den ewigen Hütten, die es zu beziehen gibt. Er bringt die Ewigkeitsperspektive mit hinein. Wo will ich am Ende der Zeit oder am Ende meiner Lebenszeit sein? Am Ende meines Lebens bringt mir all mein angesammelter Reichtum nichts mehr. Und von dem, was andere mir schuldig sind, kann ich mir dann auch nichts mehr kaufen. Unvergebene Schuld belastet mich in meinem Leben schon, aber an meinem Lebensende noch mehr. Heute ist Volkstrauertag, nächste Woche Ewigkeitssonntag. Zwei Tage, an denen sich viele intensiver mit dem Tod und der Zeit, wenn es zu Ende geht, beschäftigen. Viele Menschen schieben gerne Dinge vor sich her, anstatt sie gleich anzugehen. Manche schieben so lange, bis es zu spät ist. Jesus ermutigt hier, Dinge anzugehen, die vor unserem Ende gemacht sein sollten. Lasst uns nicht zu sehr in den Tag hineinleben. Carpe diem, nutze den Tag. Wir wissen nicht, wann unser Leben oder diese Welt einmal zu Ende ist. Deshalb sollten wir manche Dinge nicht zu sehr vor uns herschieben, sondern sie regeln. Dabei sollte uns dieser Blick aufs Ende nicht entmutigen, also nicht mutlos machen. Martin Luther soll gesagt haben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist ein Ausdruck der Hoffnung und der Zuversicht. Der Blick auf das Ende ermutigt Luther, Gutes zu tun. Wir haben nicht unbegrenzt Zeit, die Welt zu gestalten. Lasst diese Zeit uns nutzen. Nicht, weil wir uns so einen Platz im Himmel sichern wollen. Ich glaube, das soll das Gleichnis nicht sagen. Gott will uns aus Gnade einmal alle Schuld erlassen, die zwischen uns steht. Aber es wäre billige Gnade, wenn wir das gedankenlos in Anspruch nehmen. Er will, dass wir uns Gedanken machen darüber und dass wir in unserem Leben mit Blick auf dieses gute Ziel handeln, mit Blick auf Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und das Ziel. Es lohnt sich, auf ihn zuzugehen, nicht um uns so die Eintrittskarte zu verdienen. Aber wer weiß, vielleicht lösen wir durch unser Handeln die Eintrittskarte für jemand anderen. Ich habe einen kleinen Schuldschein vorbereitet und hinten hingelegt. Rechts neben der Tür liegt ein kleiner Stapel. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gleich nach dem Gottesdienst am Ausgang einen mitnehmen. Der kann vielleicht eine Erinnerung sein. Der kann uns vielleicht daran erinnern, das Ende im Blick zu haben. Jesus schenkt uns die Eintrittskarte in die ewigen Hütten. Er vergibt uns unsere Schuld. Er zerreißt den Schuldschein. Aber wenn wir uns keine Gedanken über den Weg zu ihm machen, verbauen wir vielleicht diesen Weg, uns oder anderen. Dieser Schuldschein kann uns vielleicht daran erinnern, Dinge anzugehen. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben etwas, das du schon längst hättest anpacken sollen. Eine Schuld, die zu klären ist, eine Aufgabe, die du vor dir herschiebst, eine Idee, die du nicht anzugehen traust. Vielleicht siehst du den Weg nicht. Lass dich daran erinnern, nicht aufzugeben. Jesus kennt Wege und er kennt auch Möglichkeiten, dir zu zeigen, wenn du den falschen Weg gehst. Und vielleicht kann der Schuldschein eine kleine Erinnerung daran sein, wie gut Vergebung tut. Es kann dir eine Last nehmen, wenn du jemand anderem vergibst oder deine Schuld eingestehst und Vergebung bekommst. Und auch wenn es ein schwerer Schritt ist, um Vergebung zu bitten, kann der dich erleichtern. Jesus will deinen Schuldschein zerreißen. Jeden Einzelnen, der in deinem Leben sich ansammelt oder vielleicht immer wieder auftaucht, den will er zerreißen. Das ist ein Grund zu danken, ein Grund, ihn zu bitten, auch dir dabei zu helfen. Lasst uns von der Klugheit des Verwalters lernen und mit Jesus an unserer Seite mutig losgehen. Amen.